Ich muss bekennen, dass ich heute Morgen eine ganze Reihe Geschwister schon vor den Kopf gestoßen habe, wegen meiner Kleiderordnung. Ich habe nicht direkt das Rätsel der Fragen gelöst, wer ist denn gestorben? Und dann habe ich gesagt, wir haben heute Morgen eine Doppelbeerdigung, aber ihr habt jetzt hoffentlich verstanden, worum es in unserem Bibeltext ging. Und ich wollte es einfach auch ein Stück weit mit meinem Outfit untermalen, dass hier zwei Geschwister gestorben sind. Bevor wir uns so ein bisschen an den Text ranwagen, möchte ich die Situation beschreiben, in der sich die Jerusalemer Gemeinde befindet. Pfingsten hat uns ein ganz deutliches Bild auf die Schar derer geworfen, die in Jerusalem versammelt waren. Wir haben eine ganze Masse Herkunftsländer gehört, aus denen die versammelten Menschen stammen, die vielen Tausend, die zusammengeströmt sind, als dieses Rauschen und Brausen in Jerusalem stattgefunden hat, wie sie zusammengekommen sind, um festzustellen, was da los war, und dann der Pfingstpredigt des Petrus gelauscht haben. Aus aller möglichen Herren Länder sind Menschen in Jerusalem, halten sich dort auf, vielleicht um an dem großen Fest teilzunehmen. Und ganz offensichtlich hat das in ihnen, oder vielleicht ist die Situation so, dass es in ihnen eine riesen Erwartungshaltung ausgelöst hat. Was wird das werden? Was passiert hier? Und vielleicht haben manche ihren Pilgerurlaub ein bisschen verlängert, auf den sie gar nicht eingestellt waren, auf diese Verlängerung. Und jetzt geschieht das, was hier vielleicht die Grundlage unseres Einstiegstextes ist. Zunächst mal können wir feststellen, die sind alle ein Herz und eine Seele und keiner behauptet, dass irgendetwas ihm gehört. Und sie richten sowas ein wie einen Versorgungstopf. Wir müssen uns das jetzt nicht so vorstellen, dass alle, die ein Haus und alle, die ein Grundstück haben, ihr Grundstück oder Haus verkaufen und in diesen Topf einbezahlen, einen Riesenfonds von Millionen von jüdischen Dollars zusammentragen, sondern offensichtlich ist es so, dass immer mal wieder Einzelne, wenn sie merken, der Topf wird leer, ja, von wem eigentlich, genötigt werden, ihr Hab und Gut zu verkaufen und der Gemeinde zur Verfügung zu stellen. Ich denke mir, wir müssen ganz eindeutig zur Kenntnis nehmen, dass der Heilige Geist am Werke ist, der dies in den Brüdern und Schwestern bewirkt, auf Hab und Gut zu verzichten, um einander zu dienen, um einander zu versorgen und gerade diese Menschen, die vielleicht jetzt in wirtschaftliche Not geraten sind, weil damals eben noch keine Geldautomaten gab, aus ihrer Patsche zu helfen. Um miteinander diese erste Zeit der Urgemeinde so als ein Herz und eine Seele zu verbringen. Wir lernen heute Morgen einen speziellen Menschen kennen. Wir wollen uns den mal eben ein bisschen angucken. Sein normaler Name ist Josef. Er hat einen zweiten Namen von den Aposteln bekommen, der so ein bisschen sein Wesen beschreibt. Er ist der Sohn des Trostes, der Barnabas. Er ist ein Zypriot, also jemand, der schon eine relativ große Distanz von zu Hause weg ist. Vielleicht hat er die beschwerliche Reise auf sich genommen, um in Jerusalem mit seinen Judenbrüdern und Schwestern das große Fest zu feiern. Als er gestartet ist, denke ich mal, hat er von diesen Geschehnissen noch nichts geahnt, noch nichts gewusst, noch gar nicht überhaupt im Traum daran gedacht, was er in Jerusalem erleben wird. Jetzt ist er da. Und man stellt fest, er ist ein Levit. Er ist ein Levit und er besitzt ein Grundstück in Jerusalem. Und ich frage mich, Moment mal, bei der Landnahme haben 11 Stämme Landstriche zugewiesen bekommen. Und ein Stamm hat nichts zugewiesen bekommen. Die Leviten. Wie kommt der an ein Grundstück? Ist es rechtens, dass dieser Levit in Jerusalem ein Grundstück hat? Ich weiß es nicht. Stell die Frage. Ich habe kein Verbot im Alten Testament gefunden. Ich habe mich nur gefragt, als mir das einfiel, dass die Leviten tatsächlich nur innerhalb der anderen 11 Stammesgebiete immer mal wieder Städte und Orte zugewiesen bekommen haben, um sich dort aufzuhalten, um sozusagen als der geistliche Stamm das Volk zu durchsetzen. Aber nirgendwo steht, dass sie ein eigenes Gebiet bekommen haben. Ich habe allerdings gelesen, dass es für Juden, die außerhalb von ihrer Heimat, von Israel lebten, so ein Stück weit Heimatverbundenheit war, wenn sie sich ein Grundstück in Jerusalem zulegten. Einfach mit dem Hintergedanken, mit dem wirklichen Hintergedanken, dass dann, wenn der Messias kommt, entweder persönlich oder aber statthalterschaftlich durch ihr Grundstück in Jerusalem vor Ort zu sein. Und genau das gelingt unserem Barnabas. Er ist vor Ort, als der Messias in Jerusalem ist, einkehrt, stirbt, aufersteht, gen Himmel fährt. Er ist körperlich in Jerusalem, als all die Geschehnisse nach dieser Himmelfahrt losgehen. Und er darf daran teilnehmen, weil er vielleicht gerade dieses Grundstück dort hat. Aber jetzt ist das eingetreten, was er gegebenenfalls mit diesem Grundstück beabsichtigt hat, da zu sein. Und er braucht dieses Grundstück nicht mehr. Warum auch? Der Messias ist da. Und er ist nicht nur da als Person, sondern er ist hier. Mitten im Zentrum seines Herzens, mitten im Zentrum seines Glaubens. Mitten im Zentrum dessen, was er als Überzeugung neuerdings in sich trägt. Und das macht ihn so froh und gewiss, dass er auf dieses Grundstück locker verzichten kann. Und dann noch wirklich alles, restlos alles, der Gemeinde zur Verfügung stellt, indem er den Kaufpreis den Aposteln zu Füßen legt. Vorbildlich. Nicht wahr? Ich kenne das von überall. Der am meisten gibt, der hat auch am meisten zu sagen. Der sehr, sehr viel in Gemeinden spendet, der hat auch ein großes Wort zu führen. Jemand, dem vielleicht das Gemeindehaus gehört, der hat darüber zu bestimmen, was passiert. So hat Barnabas nicht gedacht. Er hat losgelassen. Aber das, was die Geschwister vielleicht damals wirklich wahrgenommen haben, ist, boah, super. Das ist schon wirklich eine Herausforderung, der sich dieser Barnabas da gestellt hat, indem er so verzichtet und so viel spendet. Und er hatte mit Sicherheit ein hohes Ansehen in der Gemeinde als Glaubensvorbild. Da ist ein Mensch, da würden wir das Sein unterstreichen. Der will nicht auf Schein bauen, sondern sein, zutiefst, durch und durch. Und dann erscheinen zwei andere Menschen auf der Bildfläche. Das ist die Rede von Ananias und Sapphira. Ananias und Sapphira machen grundsätzlich das Gleiche. Sie verkaufen ihr Grundstück und Petrus sagt hinterher, sie hätten ruhig einen Teil behalten können von dem Erlös, den sie erzielt haben. Sie hätten vielleicht auch gar nicht verkaufen müssen. Was hat diese beiden dazu bewogen, das Grundstück zu verkaufen? Wollten sie nachäffen? Wollten sie geistliches Leben vortäuschen? Wollten sie groß rauskommen, so wie Barnabas vielleicht in seinem Ansehen vor den anderen gestiegen ist? Wollten sie es auch haben? Wollten sie groß scheinen mit dem, was sie inszeniert haben? Ich weiß es nicht. Das Schreckliche an der ganzen Geschichte ist ja das, was Petrus ihnen vorhält. Das Schreckliche an der ganzen Angelegenheit ist die tiefste Motivation, die dahinter gesteckt hat, die nämlich nicht vom Heiligen Geist initiiert war, sondern vom Feind, vom Bösen. Warum hat der Satan dein Herz okkupiert, lieber Ananias? Wie ist das passiert, dass er sich breit machen konnte mit diesen Gedanken? den Heiligen Geist, die Gemeinde, Gott zu betrügen? Warum mussten die beiden sterben? Heute Morgen hat jemand gesagt, da hast du immer einen tollen Text ausgesucht. Ja, der Text ist, glaube ich, recht schwierig und die Antwort darauf finde ich auch. Warum greift Gott hier so brutal durch? Ich habe ja diesen Gottesdienst mit harte Maßnahmen überschrieben. Warum? Ich glaube, und da bin ich in der Vorbereitung drauf gestoßen, der Schlüssel zum Verständnis unseres Textes liegt nicht im Text, sondern liegt in Johannes 17. Johannes 17, das hohe priesterliche Gebet, das Jesus gesprochen hat. Ich lese auszugsweise ein paar Verse vor und ihr merkt, wie das einen Bezug entwickelt. Vers 11. Ich bin nicht mehr in der Welt und diese sind in der Welt und ich komme zu dir, heiliger Vater. Bewahre sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast, dass sie eins seien wie wir. Eins sein. Vers 20. Aber nicht für diese allein bitte ich, sondern auch für alle, die durch ihr Wort an mich glauben, damit sie alle eins seien, wie du, Vater, in mir und ich in dir, dass auch sie eins seien, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen übertragen, dass sie eins seien, wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir. Dass sie in eins vollendet seien, damit die Welt erkenne, dass du mich gesandt und sie geliebt hast, wie du mich geliebt hast. Und jetzt noch Vers 15, um das Verständnis abzurunden. Ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Ich glaube, dass das der Schlüssel ist, der uns die Begründung liefert, warum die Gemeindesituation hier so ist, wie sie ist und warum Ananias und Sapphira tatsächlich so brutal und hart bestraft worden sind. Die Antwort liegt darin, dass Gott das Gebet seines Sohnes auf eine Art und Weise erhört, unerhört erhört. Ihr versteht dieses Wortspiel. Er bewahrt seine Gemeinde vor dem Bösen, indem er es brutalst ausmerzt aus ihrer Mitte. Und wisst ihr, was das Schlimme, das Brutale an der ganzen Angelegenheit ist? Wenn Gemeinde angegriffen wird, guck mal, wir haben bisher betrachtet, da werden die Apostel vorgeladen vor den Hohen Rat, werden teilweise misshandelt, geschlagen. Ihnen wird das Wort verboten. Und was passiert? Das schadet der Gemeinde keinen Deut. Gar nichts. Die Gemeinde wächst stattdessen. Sie nimmt zu in Gnade. Täglich werden Menschen hinzugetan. Auch hier in unserem Text haben wir es wieder gehört. Angriff von außen schadet Gemeinde überhaupt nicht. Aber hier sind Geschwister, die von innen schaden. Und das ist das Perfide an der Methode des Satan, dass Menschen aus der Gemeinde angreifen und dann Entzweiung bringen, Verstimmung. Ananias und Sapphira haben darüber nachgedacht, wie können wir ein bisschen beiseite schaffen? Sie waren bedacht auf eigene Sicherheit. Was, wenn der Kühlschrank kaputt geht oder die Familienkutsche ihren Geist aufgibt? Wir müssen doch vorsorgen. Das war alles nicht schlimm. Die Lüge der Gemeinde einen vorzugaukeln, jo, wir geben alles, alles, was wir bekommen haben, geben wir euch, damit ihr das in den Topf tun könnt und die Gemeinde, die Notleiden versorgen können. Das war das Schlimme, eine Lüge. Ich möchte ein Stück weit unseren Blick auf eine andere Situation lenken. auf den Beginn und auf das Ende. Ich bin total glücklich über das, was hier in Apostelgeschichte 4, Vers 32 berichtet wird. Die Menge derer aber, die gläubig geworden waren, waren ein Herz und eine Seele. Und nicht umsonst habe ich euch eben die Verse aus Johannes 17 vorgelesen, weil ich auch hier sehe, wie der Vater im Himmel das Gebet seines Sohnes erhört. Dass sie eins seien, wie wir eins sind. Dass sie in eins verherrlicht werden, wie du in mir und ich in dir. Boah, fantastische Situation, da hätte ich leben wollen. Da hätte ich aufatmen wollen, durchatmen wollen in dieser Gemeindesituation, wo wir einander begegnen können ohne Vorbehalte, ohne dass der eine dem anderen sagt, ich sehe das aber so. Und so wie du das siehst, das ist vielleicht unbiblisch. Das wäre eine tolle Situation, wenn wir so miteinander umgehen würden, wenn einer den anderen höher achten würde als sich selbst, wenn einer denn die Meinung, die Erkenntnis des anderen neben seiner eigenen stehen lassen könnte und würde, ohne sich zu erheben, ohne da drüber stehen zu wollen. Was wäre das für eine super Situation, wenn keiner mehr scheinen wollte, als er wirklich ist? Wenn keiner sich aus einem inneren Antrieb des etwas darstellen Wollens in der Gemeinde engagiert. Ein Herz und eine Seele. Kommt das vom Heiligen Geist? Ist das allein Gottes Werk? Ist das ein Geschenk, das wir nur von oben bekommen und uns da praktisch gar nicht gegen wehren können? Ich glaube nicht. Ich glaube, wenn das ein reines Geschenk wäre, würden wir anders leben, anders miteinander umgehen, anders miteinander unterwegs sein. Diese Gemeinde hat was dafür getan. Diese Gemeinde hat geteilt. Diese Gemeinde hat Verzicht geübt. Diese Gemeinde hat es gelernt, den Schein, etwas Besonderes zu sein, gar nicht aufkommen zu lassen, sondern sich einander unterzuordnen, einander zu dienen. Ich erinnere mich an deine Anfangsworte. Christus ist gekommen, um zu dienen. Und die Frage lautete, bin ich bereit, Diener zu sein oder will ich lieber herrschen? Will ich lieber scheinen? Groß dastehen, groß rauskommen. Die Gesinnung der Gemeinde damals beeindruckt mich. Jeder Einzelne war dazu bereit, sich selbst in den Hintergrund zu stellen. Und dieses eine Herz und einen Sinn durch und durch zu leben. Und dazu möchte ich uns einladen. Dazu möchte ich uns einladen, uns erstens dem Wirken des Heiligen Geistes so auszusetzen, dass das in unserer Mitte deutlich wird. Uns danach zu sehnen, dass dieses ein Herz und eine Seele hier bei uns einkehrt. Ich sehne mich danach und ich wünsche es uns, dass wenn die Apostelgeschichte weitergeschrieben werden würde, wir Erwähnung fänden in der postmodernen Apostelgeschichte, dass die Gemeinde an der Wörthstraße in Solingen wie ein Herz und eine Seele zusammengelebt hat, sodass nicht einer sagte, ich bin was Besonderes, ich habe was, was du nicht hast und das gebe ich auch nicht auf. Das wäre was. Dafür lohnt sich zu leben, nicht zu sterben. Und ich lese aus diesem Text auch noch eine andere Gebetserhörung. In dem ersten Teil steht, sie hatten viel Gnade. Ich lese da vielleicht noch einen Satz hinzu, beim ganzen Volk, ein hohes Ansehen. Die Gemeinde, die noch nicht, also die jüdische Gemeinde, die noch nicht zur christlichen Gemeinde zählte, die guckte wirklich drauf und hat gesagt, boah, vorbildlich, wie diese Menschen leben. Und andererseits, der Schluss unseres Textes beeindruckt mich auch zutiefst. Nicht nur, dass durch die Hände der Apostel viele Wunder und Zeichen geschehen, nein, das wäre natürlich auch was. Hier wird wieder erwähnt, sie waren alle einmütig in der Säulenhalle Salomos zusammen. Hier ist die Rede davon, dass das Volk sie rühmte. Aber dieser eine Vers hier, Vers 14, aber umso mehr. Diese Gemeindesituation trug im Wesentlichen dazu bei, umso mehr wurden solche, die an den Herrn glaubten, hinzugetan. Scharen von Männern und Frauen. Liegt hier ein Stück weit der Schlüssel dafür, wie wir unsere Vision, Gemeinde für andere, Gemeinde für Außenstehende erfüllen könnten? In diesem Trachten, in diesem Ringen um innere Einheit, um Verständnis füreinander, um eine unbändige, untrübbare Liebe zueinander, die den anderen stehen lässt und annimmt, wie Christus uns angenommen hat, liegt hier nicht die Basis dafür, dass Jesus Menschen hinzutun kann und hinzutun will und hinzutun wird? Ich habe entdeckt, dass es ein lohnenswerter Gedanke, ein lohnenswerter Ansatz ist, in der Zukunft unterwegs zu sein und gerade diesen Text hier so zu verstehen und so zu deuten. Lasst uns von Herzen danach trachten, den Heiligen Geist in unserer Mitte Raum zu geben und einander anzunehmen, wie Christus uns angenommen hat. Amen.